Zuerst muss ich ein Vorwort schreiben. Am Gartentisch auf der Farm in der Sonne reiße ich mir jeden Satz aus dem Leibe. Ich schreibe, um mich selbst zu finden. Ich blicke eine Sekunde lang hoch und es fällt mir ein, dass auch Zell ein Teil davon ist. Ich nenne es eine unnötige Präambel, eine Brücke zwischen der Stimme, die in meinem Kopf spricht, und der Prosa, wie ich sie bisher gekannt habe. Ich wollte mich mir selbst erklären, voller Zweifel und Unsicherheit. Es lasse ich so. Keine Entschuldigung rechtfertigt, was ich getan habe. Ein Feigling, der in die Gefahr hineingestoßen wurde und im nächsten Augenblick darin zappelt. Ich werde mich immer an eine Beschönigung klammern. Mit der ganzen Bravour der wahrhaftig Eingeschüchterten werde ich zugeben, dass Ausreden an sich sowohl servil als auch anmaßend sind. Aber als Erklärung soll dies hier gesagt werden: Es war mir eingefallen, meine eigene Existenz dokumentarisch abzuhandeln. Es gibt viele Gründe, warum ich das nicht hätte tun sollen. Einer davon ist der gesunde Menschenverstand. Ich erkannte sehr wohl, dass mein Plan von schlechtem Geschmack war, eine Enthüllung, die überflüssig ist, noch ehe man die Unanständigkeit dieser Idee denkt. Ich schätze das Gefällige, die notwendige Unehrlichkeit zivilisierter Diskretion. Ein Grund, warum ich das Projekt für sinnvoll hielt, ist, dass es mich persönlich interessieren würde, wenn mir jemand einmal das alles erzählen wollte. Besonders, wenn ich es gehört hätte, solange noch Zeit war. Die Eindrücke während einer solchen Erfahrung, die Bruchstücke, die ein Beobachter sieht und denkt, sie festzuhalten könnte doch, so hoffte ich, auch wenn sie meine eigenen sind, in gewisser Weise sinnvoll sein. Ich bin mir noch immer nicht sicher. Als Bildhauerin war ich zufrieden mit unserem minimalen Bedürfnis nach Selbsteinsicht. Ich war keine Person, die Geheimnisse liebte, also passte meine normale Zurückhaltung zu einem Leben, für das sich verständlicherweise nicht mehr als ein paar Freunde interessierten. Als bildende Künstlerin hatte ich etwas Ungewöhnliches getan, als ich die Verbindung mit der Wissenschaft aufrechterhielt, hatte sogar ein Doktorat in vergleichender Literaturwissenschaft erworben. Mit der Veröffentlichung meiner Dissertation, einem an sich schon ungewöhnlichen Ereignis, wurde meine anständige Anonymität zu einer Ruine von Interviews, Artikeln, Angriffen zerschmettert, in einen banalen Papierkrieg gigantischen Ausmaßes gestoßen, der aber gleichzeitig von minimalster Bedeutung war. Zuerst reagierte ich auf das Neue dieses Interesses an meiner Person mit naiver Erregung. Eine Woche oder zwei machte es Spaß, berühmt zu sein. Ich war 35 und hatte noch nie eine richtige Ausstellung gehabt. Jetzt gab es Leute, die sich für das, was ich zu sagen hatte, so sehr interessierten, dass sie bereit waren, es aufzuschreiben oder zu senden. Also plauderte ich mit Journalisten mit einer naiven Offenheit, an die ich mich jetzt besonders ungern erinnere. Schmeichelhaft zuerst, auch komisch, weil es so albern war, diese ganze amerikanische Scheiße von Publicity und Fotos, diese Paraprosa des Journalismus. Wie die Galanterien eines Betrunkenen war alles so übertrieben, dass es, bevor es bestürzend wurde, zuerst einmal komisch war. Doch wenn es anhält, wird man nervös, wird es peinlich. Bald wurde es lästig, unwürdig. Ich wurde passiv gemacht, trottete ihnen folgsam nach, um mich zur Schau stellen zu lassen. War kooperativ, um die Veranstalter nicht zu enttäuschen, alle diese netten Leute, die sich so bemüht hatten. Eine Zeit lang glaubte ich, ein krankes System zu benutzen und mit der Verbreitung radikaler Gedanken die Ausbeutung selbst angreifen zu können. Wie trickreich von mir. Als ein Gegenstand für Kontroversen wurde ich plötzlich gerade zu jenem Zeitpunkt für andere wichtig, als ich für mich selbst unbedeutend wurde. Als ein Phänomen abgelegt und katalogisiert, wusste ich nicht mehr, welchen Zweck ich für mich selbst hatte. Da es nicht mehr mir gehörte, wurde mein Leben abstoßend, wiederholte sich wie eine kaputte Vervielfältigungsmaschine, vervielfältigte in immer schneller werdendem Tempo die bösartige Flut an Unvernunft. Es musste etwas unternommen werden. Es war mir nie zuvor eingefallen, mich selbst als ein Thema zu sehen. Obwohl ich mir gerne vorstellte, dass dies mein erstes Buch sei, schien es mir, als ob ich mit 36 das Alter des obligatorischen autobiografischen Romans hinter mir hätte. Vernünftige Freunde empfahlen mir Forschungsthemen, Umweltverschmutzung, Gelehrsamkeit und so weiter. Mit der Beichte sollte man bis zum reifen Alter warten. Aber es schien mir, dass ich vielleicht kein reifes Alter erreichen würde. Ja, ich war mir dessen sogar sicher, wenn ich nicht geeignete Schritte unternahm, mich selbst wiederherzustellen. Die Kleinmütigen kommen auf abwegige Gedanken. Eine Reihe von Halluzinationen fiel mir ein, jede trügerischer als die andere. Erste Fantasie. Als bloße Herausgeberin werde ich ein Vorwort mit meinem Namen unterzeichnen und behaupten, dass jemand anderer das Zeug geschrieben hat. Zweite Fantasie, die ich mehr genoss. Das Vorwort unter einem anderen Namen, das Buch unter meinem eigenen Namen schreiben und gleichzeitig den Tod der Autorin verkünden. Ich leiste mir den Witz, mein Erscheinen am Tag der Veröffentlichung anzukündigen und verschwinde. Sie ist tot. Dann die berauschende Perspektive, ein entspanntes, hohes Alter zu erreichen, meine Tage ausgefüllt mit Gartenarbeiten und einer gelegentlichen Ausstellung meiner Skulpturen unter einem Pseudonym. Zu leicht. Wenn ein Gefühl falsch verstandenen Stolzes auf meine Arbeit mich einmal dazu brachte, ein Buch zu unterzeichnen, wird es unumgänglich sein, dass ich mich auch zu diesem bekenne, trotz aller masochistischen Untertöne, auch wenn es ein Fehler sein mag. Man mag sich zu Recht fragen, wie ich mir meine Privatheit zurückzuerobern hoffe, wenn ich mich einer solchen Publizität aussetze, auf Papier mein wirkliches Ich zu werden. Es mag funktionieren, wenn man die richtigen Begriffe wählt. Das Amerika der Images und Schablonen durch eine stille, verzweifelte Suche nach sich selber zu überschreien und dabei ziemlich ehrlich sein. Natürlich ist es unmöglich, die Wahrheit zu sagen. Wie kommt man denn überhaupt an sie heran? Ich werde mich hier jetzt nicht bemühen, zu beschreiben, wie sehr ich es versucht habe. Und wenn ich gezwungen bin, die Wahrheit zu sagen, so mag ich dabei auch Fehler machen oder etwas erfinden. Vita kommt herunter. Sie hat soeben das Vorwort und den Teil über Zell getippt. Wir sind auf der Farm. Ihre Füße trampeln die Treppe herunter und herein ins Wohnzimmer. Sie ist meine Verlegerin, meine Lektorin, die sich zu einer Besprechung mit mir begibt. So ist es vereinbart. Voller Angst erwarte ich sie. Was wird sie sagen? Letzte Woche verlangte sie am Telefon für ihre Verlagsarbeit ein Gehalt. Jetzt ist sie mehr als meine Sekretärin, sie ist meine Chefin. Zuerst schlug sie vor, meine Mitarbeiterin zu sein. Ihre Stimme klang wie die meiner Mutter. Nein, ich lehnte ab, kämpfte schwer darum, es zu sagen. Wie kann ich eine Mitarbeiterin haben, wenn ich das aus meinem eigenen Bauch herausschreibe? Das ist mein Leben, das ich behandle, Vita. Dann sagte sie, sie müsste ein Gehalt bekommen. Das war recht so. Ich war erleichtert. Wenn sie ein Gehalt hat, dann beute ich sie nicht aus. Es wäre weniger ausbeuterisch, korrigierte sie mich. Ich kann es mir nicht leisten, ein Gehalt zu zahlen, mir eine Angestellte zu halten. Ich möchte niemanden beschäftigen, bin kein Kapitalist, der Frauen ausbeutet. Seit letztem Winter wollte sie immer meine Sekretärin sein. Aber ich halte nichts von Sekretärin, argumentierte ich. Jetzt bin ich so weit hinten nach, dass es notwendig erscheint. Die Post häuft sich. Vita bot ihre Hilfe an und ich akzeptierte. Aber sie macht immer aus einer Fliege einen Elefanten. Die Leute schreiben immer weiter, die Post wird immer mehr. Es scheint ihr zu gefallen, alles noch komplizierter zu machen. Täglich Ferngespräche, 10 Telefonate darüber, was ich bei einer Rede tragen soll. Jetzt verlangt sie ein Gehalt. Ich sagte, ich könnte mir nicht viel leisten, das Gehalt wäre lächerlich. Ich habe mein ganzes Geld ausgegeben, um aus der Farm ein Atelier zu machen, den Film zu drehen. Es geht ums Prinzip, sagte sie mir, ihre Stimme ein Vorwurf. Ich sage ihr, dass ich es nicht mag, wenn zwischen Freunden Geld ist. Vielleicht ist das nur Snobismus, das behauptet sie. Dann frage ich mich, ob es nicht eine schlechte Idee ist, weil wir doch jetzt miteinander schlafen. Geld könnte alles vergiften. Das ist konventionelles Denken, sagt sie. Wir stehen darüber. Und ich sollte sie bezahlen, sie hat schon genug gearbeitet und schließlich, sagt sie, ist sie arm. Bisweilen ist Vita eine Frau mit einem Penthouse und einem Mann. Fred ist ein Kunstsachverständiger mit einer Ganztagesstellung. Mir wurde die Hälfte seines Gehalts für 2/3 der Zeit geboten. Für Vita war das noch immer zu viel. Er arbeitet schon seit Jahren für dieses Museum, sagte sie. Ich arbeite seit Jahren überall und habe nie mehr als 3.000 bis 4.000 Dollar verdient, entgegnete ich. Oder stört es sie, dass ich mir mein Leben verdienen kann? Einmal bot sie mir an, in meinem Film zu investieren, sagte, sie hätte privates Geld. Ein anderes Mal nagt sie am Hungertuch und hat überhaupt kein eigenes Geld. Es geht alles für die Kinderkleider drauf. Wahrscheinlich stimmt das alles, aber irgendwie ist es trotzdem geheimnisvoll. Hat sie irgendwo Aktien? Jetzt braucht sie etwas Geld für ihre Unabhängigkeit. Sie ist eine unterdrückte Frau. Ich bin von Schuld überhäuft. Das Gehalt wird mein Gewissen beruhigen. Ich hasse mich. Vita ist jetzt mein Verbrechen. Wenn sie 10 Tage lang nichts tut, ist es noch immer ein Verbrechen. Ich bin eine Sklaventreiberin, ein knauseriges Schwein, das etwas für sein Geld verlangt. Eines Abends rechneten wir es in ihrem Zimmer aus. Ich saß steif vor Angst da, dass sie mir ein Gehalt nennen würde, das ich nicht bezahlen kann. Ich möchte ihr für das zahlen, was sie leistet, eine bestimmte Summe pro Manuskriptseite, wie ich es immer tue. Aber sie möchte ein regelrechtes Gehalt. Dann wäre es ein richtiger Job. Sie ist niemandes Tippse, sagt sie. Sie möchte meine Lektorin sein und die Schreibarbeiten an ein Mädchen weitergeben. Ich bekniee sie, sie selbst zu machen, wegen der Interpunktion. Du schreibst selbst. Du weißt, wie man es richtig macht. Ich kenne mich bei der Interpunktion nie aus. Manche Schriftsteller behaupten, es sei wie Choreografie. Jetzt kommt sie ins Zimmer. Ich sitze in meinem Winkel in der Falle. Sie setzt sich an den Tisch. Ich warte auf den Schicksalsschlag. Sie sagt, es ist gut, was ich bis jetzt gelesen habe. Jetzt kann ich atmen. Ich stehe auf, gehe im Zimmer auf und ab und fühle mich zuversichtlich. Aber das Vorwort, sagt sie. Rasch sagte ich ihr, dass ich es neu schreiben werde, nur eine erste Fassung. Es ist servil, sagt sie. Jetzt bin ich Celias Katie, die Kriecherische, die sie wegwarf. Ich klammere mich fest, argumentiere, wie es mit Marcus getan habe, obwohl ich wusste, dass ich ohnehin nachgeben müsste. Inwiefern ist es servil? Schau dir nur die Diktion an, das Vokabular, wenn man den ersten Absatz überfliegt. Entschuldigung, rechtfertigen, Feigling, sich winden, anklammern, Beschönigung, eingeschüchtert, anmaßend. Sie liest meine Wörter. Sie klagen mich an, ich bin hoffnungslos servil. Ich sollte eine mutige Homosexuelle sein, eine Aktivistin, eine forsche Schriftstellerin, ausgefüllt von mir selbst. Und ich bin es nicht. Es ist alles für den Mist. Dann kommt sie zu dem Teil über Zell oder besser über Celia, denn Celia mag sie nicht. Ich fragte sie, würde es ihr etwas ausmachen, die Sachen über andere Leute, Celia, Claire? Natürlich nicht, ich bin eine Lektorin, habe solche Arbeiten schon früher gemacht, sagte sie. Es kommt mir wie ein Wunder vor, diese Objektivität. Wie kann ich sagen, dass mein Gerede über Freiheit nur hohles Zeug war, fordert sie. Die Leute werden das missverstehen, werden mich für eine Heuchlerin halten. Nein, es bedeutet nur, dass ich nicht so leben konnte, wie ich es vertrat, anderen Leuten empfahl, dass ich selbst nicht frei war. Das merken wir ja alle. Viele meiner Freunde sagen dasselbe. Wir kennen die Kluft zwischen dem, was wir sagen, und dem, was wir wirklich leben. Es deprimiert uns. Wir haben die Ambivalenz entdeckt, sage ich dramatisch, in der Hoffnung, dass sie lachen wird. Keine Spur. Sie ist eine humorlose Tyrannin, die mir vom Wohnzimmertisch aus Befehle erteilt. Es ist ja ohnehin alles nur subjektives Zeug. Ein Leser wird das erkennen müssen. Es ist ein persönliches Buch, handelt nur von dem, was ich selbst denke. Dir ist doch wohl klar, dass ich nicht Women's Lib bin. Eine Personifizierung, eine Inkarnation. Ich versuche, sie umzustimmen. Wenn ich deine Lektorin sein soll, dann musst du mir zuhören. Jetzt schlägt sie auf den Tisch und schreit mich an, dass sie diejenige ist, die Urteile abgibt. Ein Lektor lässt sich nicht auf Argumente ein. Ich habe schon einen Lektor im Verlag, aber ich wollte das ganze Manuskript zu Ende bringen, bevor ich es Ihnen zeige, um sicher zu sein, dass es mein eigenes Buch wird. Jetzt habe ich also Vita, die mich anbrüllt. Das ist lächerlich, sage ich mir. Aber ich brauche Ihre Hilfe. Ich bin so unsicher. Sie sagt, sie versteht, was ich mache. Sie wird mir weiterhelfen. Wir verstummen, ich gehe in einen anderen Winkel. Mit meinem Rücken zu ihr höre ich, dass akademisches Schreiben tot ist. Hinweg mit Sexus und Herrschaft, mitten in der Luft abgeschossen, 400 Seiten Mist. Ich bin bereit, ihr zuzustimmen. Ich bin bereit, allem zuzustimmen. Vita hat es nicht einmal gelesen, ist bei Kapitel 2 stecken geblieben. Ich sage, lass es aus, wenn es dich langweilt. Lies bei den letzten 4 weiter, die sind unterhaltsamer. Noch immer in der Hoffnung, dass sie etwas finden wird, was ihr gefällt und worüber sie reden mag, sage ich, dass ich mit dem letzten Teil über Zell zufrieden bin. Vita hat es nicht bemerkt. Sie sagt, der letzte Satz des Vorworts klingt nicht wie ein letzter Satz. Ich beeile mich, es wieder gut zu machen. Ihre Füße trampeln hinauf. Ja, also das war ein längerer Teil aus dem Buch Flying von Kate Millett aus dem ersten Band. Und ja, ich merke beim, also, oder merkte beim Lautlesen gerade, dass dies wohl eine Stelle ist, die für sich selbst gelesen nochmal anders ist, wenn die Stimmen im eigenen Kopf sprechen. Ich fand auch, dass also diese Stelle auch beim mehrmaligen Lesen einfach auch unterschiedlich sein kann. Und beim ersten Mal lesen war ich beeindruckt, weil ich es so einen Horror fand. Also ich dachte, hier sieht man den Humor von Kate Millett. Also gerade noch redet sie davon, dass wenn man die Wahrheit erzählt, man auch manchmal etwas erfinden muss. Und ich dachte irgendwie, ja genau, diese Vita, die ist erfunden, weil sie einfach zu perfekt ist in dem, dass sie immer alles macht, was Kate Millett befürchtet, und jeder Einspruch und jede Vernichtung folgt prompt, beziehungsweise mit einer dramatischen kleinen Verzögerung. Es ist alles schon angelegt und jetzt wird es erfüllt wie ein, also sie sind irgendwie wie ein Komiker-Duo, ein Team, und sie übergeben sich die Stäbe. Und ich stellte mir dann immer Kate Millett vor, wie sie in ihrem Winkel sitzt. Das fand ich irgendwie auch so, also dieses Wort, also wahrscheinlich heißt es im Englischen einfach Corner, ganz normal, aber eben, sie sitzt dann so in ihrem Winkel und eben die Besprechung ist gleich und bei jedem kleinen Quietschen denkt sie, jetzt kommt sie gleich. Die große Frage, was wird sie über das Buch sagen, wo ja dann vermeintlich alles dran hängt, wie dieses Urteil ist. Und dann hört man das Trampeln der nahenden Vita. Und als Leserin dieser Szene, die dann fast wie zu einem Showkampf wird, wollte ich am Schluss fast klatschen und jubeln und sagen, ja, gute Arbeit war das, ihr beiden, mit Bravour. Es war schonungslos, dramatisch, fies, ein Nervenkitzel, intelligent und rührend. Ja, also, und aber eben beim zweiten Mal lesen war es überhaupt nicht mehr so. Also ich habe mich auch gewundert, wie ich darauf überhaupt kommen konnte. Und ja, ich fand einfach, ja, das, was ich im ersten Mal gefunden habe, das stimmt überhaupt nicht. Also Kate Millett ist nicht die Schriftstellerin, die dramatische, verzwickte Szenen arrangiert und präsentiert. Und ich blieb dann auch beim Schluss hängen, wenn sie schreibt, dass sie so gehofft hätte, dass Vita irgendeine Stelle im Buch findet oder gefunden hätte, die ihr gefällt und worüber sie reden mag. Und das und wurde dann eher traurig. Und ja, und ich bin mir aber auch nicht sicher. Ich denke trotzdem, dass es wichtig ist, nicht in Vergessenheit geraten zu lassen, dass Kate Millett Schriftstellerin ist und also das, sich immer auch wieder in Erinnerung zu rufen. Und ich denke, das kann nicht schaden. Ja, Pandoras Box auf Radio Lora 97,5 MHz fliegen mit Kate Millett. Ihr habt gerade vorher einen Ausschnitt aus ihrem Buch Flying gehört. Ja, in einigen Texten, die im Internet über Kate Millett zu finden sind, geht es darum, dass sie in Vergessenheit geraten ist. Nachdem sie in den 70er Jahren eine Person war, die in der Öffentlichkeit stand, über die in den Medien berichtet wurde, die von einem Vortrag zum nächsten unterwegs war. Also ihr ganzes Werk geriet zunehmend in Vergessenheit, bekam keine wissenschaftliche Aufmerksamkeit mehr. Ihre Bücher waren teilweise längere Zeit vergriffen. Ich habe aber gesehen, dass letztes Jahr, 2014, eine Konferenz zu Kate Millett in London stattfand, in der London University. Dort hielt auch Victoria Hesford einen Vortrag. Und Victoria Hesford hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Feeling Women's Liberation. Das ist 2013 erschienen und dort drin gibt es ein ganzes Kapitel über Kate Millett. Mit dem Titel Fear of Flying, Kate Millett, The Difficulty of the New and the Unmaking of the Feminist as Lesbian. Und bei diesem Kapitel, da steht als erstes ein Zitat aus einem Artikel von Eleanor Langer, der im Ems-Magazin 1974 erschienen ist. Und das möchte ich jetzt kurz vorlesen. If Kate Millett had been my friend, I hope I would have told her this. Keep your notebook for yourself, but publish another book, or none at all just now. The cure for being exhibited is not to exhibit oneself. The remedy for exploitation is not self-exploitation. Kate, not all confessions end in absolution. I think the confession is a cocoon, and the inhabitant of this one is not yet flying, despite her claims. I wish for her book a speedy oblivion and for herself other and better books. Ja, hier wünscht also Elinor